Geld und Leben, der Finanzpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Herzlich willkommen bei der 23. Ausgabe meines Podcasts Geld und Leben. Schön, dass Sie wieder dabei sind. 2008 tauchte der Bitcoin zum ersten Mal in unserer Wahrnehmung auf. Seither haben Kryptoassets in unserer Gesellschaft heftige Diskussionen ausgelöst. Mittlerweile wird der Bitcoin um rund 70.000 Dollar gehandelt. Sind Kryptoassets nun gekommen, um zu bleiben, oder werden sie eine Modeerscheinung sein? Darüber spreche ich heute mit Florian Wimmer. Er ist Chef der Linzer Firma Blockbit, die eine Software für automatische Steuererklärungen für Kryptoassets entwickelt hat und vertreibt und mittlerweile 30 Mitarbeiter beschäftigt. Herzlich willkommen, Herr Wimmer.
Ja, danke für die Einladung.
Herr Wimmer, was macht den Vermögenswert Bitcoin und ähnliche Assets so faszinierend?
Also ich glaube, dazu muss man zuerst mal so dieses Grundgesetz des Marktes verstehen. Steigt die Nachfrage schneller als das Angebot, dann steigt der Preis. Und Bitcoin hat ja ein beschränktes Angebot. Also es gibt maximal 21 Millionen Bitcoin. Davon sind 20 Millionen bereits im Umlauf. Das heißt, wir werden nur noch 1 Million Bitcoin on top irgendwann mal sehen. Und es kann kein weiterer Bitcoin geschaffen werden. Also das ist einfach festgelegt im Code, in der Mathematik, in der Physik. Das ist natürlich mal spannend, denn es kann sich jetzt eigentlich nur noch die Nachfrage dementsprechend ändern und die Preisauswirkung erzielen. Dann sind wir vollkommen digital. Jeder mit Internetzugang hat Zugriff auf Bitcoin. Wir sind inzwischen auch sehr liquide. Also ich kann jederzeit meine Bitcoin gegen andere Assets tauschen, gegen Euro verkaufen. Auch wenn es um Milliardenbeträge geht, ist das absolut kein Problem mehr. Und natürlich, was ganz, ganz spannend ist, glaube ich auch in diesen Zeiten, ist, Bitcoin ist unfälschbar, zäsurresistent. Also ich kann es eigentlich niemandem wegnehmen. Also es ist, solange ich meinen privaten Schlüssel, meinen Zugang zu meiner Wallet habe und den kann ich in meinem Kopf speichern, kann mir das keiner wegnehmen. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr interessant für ein Asset. Sowas hat es noch nie gegeben.
Mhm. Vielleicht können Sie für einen Laien erklären, welche Technologie hinter einem Bitcoin steckt.
Also das Ganze nennt sich Blockchain-Technologie oder auch Distributed Ledger Technology. Was heißt das jetzt? Im Vergleich zu unserem klassischen Finanzwesen oder auch anderen Bereichen im alltäglichen Leben habe ich nicht eine zentrale Partei, die sagt, was ist richtig, was ist falsch. Ja. Wer hat welchen Kontostand auf dem Bankkonto? Das sagt die Bank. Ja. Das ist eine Blackbox. Bei Bitcoin oder bei Blockchain-Technologie ist es so, ich habe Tausende, Zehntausende verschiedene Teilnehmer am Netzwerk, die alle sich untereinander kontrollieren und eine Kopie dieser Buchführung haben. Und im Falle von Bitcoin wird das alle 10 Minuten geupdatet, da kommt ein neuer Block sozusagen hinzu und es wird überprüft, ob das eh alles stimmt. Und wenn einer versucht, das Netzwerk zu betrügen, dann verliert er quasi Geld.
Okay. Sind Bitcoin ein Zahlungsmittel oder ein Anlageobjekt?
Ich würde sagen, aktuell sind wir definitiv hier eher beim im Vergleich digitales Gold, also Anlageobjekt. Es hat aber auch die Möglichkeit, zu einem Zahlungsmittel zu werden. Also sagen wir mal, unsere staatlichen Währungen scheitern irgendwann. Also jede Währung ist bislang gescheitert. So nach 100, 120 Jahren hat sich eine neue Weltreservewährung etabliert. Sollte das jetzt auch passieren, dann könnte man natürlich sagen, eventuell ist Bitcoin das nächste und wir messen nicht mehr in Euro, in Dollar, sondern wir messen in Bitcoin und alles ist relativ zum Bitcoin als Recheneinheit. Weil im Endeffekt jetzt gerade kann man sagen, der Bitcoin geht rauf, ja, im Preis, oder man könnte sagen, der Euro verliert im Wert gegenüber einem Bitcoin.
Aber wenn es nur eine beschränkte Anzahl an Bitcoin gibt, dann ist das irgendwie eine beschränkte Handelbarkeit auch gegeben.
Naja, dann Bitcoin kann man jetzt nicht nur wie ein Euro bis auf einen Cent runterteilen, sondern dann kann man auf 8 Kommastellen teilen. Das heißt, auch wenn jeder auf der Welt Bitcoin nutzen würde, dann könnte man immer noch mehrere tausend der kleinsten Anzahl an Bitcoin, das wäre der Satoshi, so nennt sich das, also Bitcoin und Satoshi wie Euro und Cent, nur dass man 8 Kommastellen hat, besitzen. Das heißt, es wären genug Recheneinheiten auch für jeden da.
Mhm, ist klar. Der Bitcoin wird mittlerweile um mehr als 70.000 Dollar gehandelt. Und dafür gibt es ja einige Ursachen, dass dieser Preis so stark gestiegen ist, weil vor einem guten Jahr war es ungefähr die Hälfte, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ein Punkt war, dass die Firma BlackRock, einer der größten Vermögensverwalter der Welt, mit dem Antrag endlich durchgedrungen ist, dass es einen Bitcoin-Fonds oder einen Kryptowährungsfonds gibt, an der zugelassen wird von der Börseaufsicht. Was heißt denn das jetzt für die Handelbarkeit und für den Bitcoin an sich?
Also bislang war es ja nicht so einfach, an Bitcoin zu kommen. Ja, man musste ein bisschen eine technologische Affinität haben. Vor allem aber war das Thema der Regulatorik, der Compliance, eine große Hürde auch für den traditionellen Finanzmarkt, für Banken, für Fonds, für Pensionsfonds, da mitzumischen. Und jetzt haben wir ein bekanntes Vehikel, einen sogenannten ETF, also einen Exchange-Traded Fonds, der eigentlich 1:1 Bitcoin abbildet, aber in der traditionellen altmodischen Welt, wenn man so sagen will. Und plötzlich sind all diese Hürden irgendwie aus dem Weg geräumt und es können jetzt auch institutionelle Anleger, klassische, traditionelle, man möchte fast sagen, konservative Anleger auch in dieses Asset investieren.
Mhm. In China ist der Bitcoin ja verboten und trotzdem sehr beliebt. Es gibt sogar Familien, die für ihre Kinder Bitcoin kaufen. So wie man früher den Golddukaten auf die Seite gelegt hat, kauft man jetzt einen Bruchteil eines Bitcoins. Wie sehen Sie die Entwicklung in China? Glauben Sie, dass das so der Anfang ist, dass der Bitcoin auch dort irgendwann State of the Art oder Alltag werden wird?
Ja, ich glaube, wenn es verboten ist, wird es dann vielleicht noch interessanter. Und man sieht ja auch schon, man kann es eigentlich nicht verbieten. Ja, also das ist genauso wenig, wie man Menschen verbieten kann zu denken. Ja, ich glaube, in China hat man schon sehr, sehr starke Regularien eingeführt. Ja, wir haben den Social Credit Score, wir haben Kameras überall. Um dieser Kontrolle auch zu entfliehen, gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten. Aber der Bitcoin oder andere Kryptoassets wären halt einer davon. Weil das kann man mir eigentlich nicht wegnehmen, weil das ist in meinem Kopf.
Ist Krypto quasi dann eine Art Freiheit?
Ich würde es so sagen, ja. Ich habe die Kontrolle wieder selbst über mein Vermögen zurück.
Mhm. Da frage ich mich dann auf diese Freiheit, jede Freiheit, die es gibt, wird ausgenutzt und nicht überraschend kommt dann, dass in vielen kriminellen Ereignissen das Thema Bitcoin immer wieder auftaucht, bei Erpressungen, weil man eben versucht, hier Vermögenswerte zu erpressen, die nicht nachvollziehbar sind. Wie sehen Sie das? Sehen Sie die Ambivalenz dieses Problems?
Ja, ich sehe das eigentlich sogar fast als Vorteil, dass hier einfach das Wissen noch nicht so fortgeschritten ist, auch anscheinend bei den Kriminellen. Denn Bitcoin ist voll nachvollziehbar, transparent. Die Blockchain ist einsehbar. Ich kann genau sehen, welche Adresse schickt an welche Adresse wie viel Bitcoin. Das heißt, mich in Bitcoin bezahlen zu lassen in einer kriminellen Aktivität ist keine gute Idee. Das hat man auch gesehen. Also tatsächlich wurden viele Kinderpornografie-Ringe, Schwarzmärkte schon aufgedeckt, weil eben die Bitcoin-Transaktionen zurückverfolgt werden können. Und das geht seit 2009. Ja. Seit dem ersten Block der Blockchain kann ich das immer zurückverfolgen. Ich habe da auch einen ganz interessanten Fakt mitgebracht. Gibt es eine Studie aus dem letzten Jahr. Knapp 10 Milliarden Euro in Bitcoin wurden wirklich für illegale Zwecke verbraucht. Mhm. In Bargeld sind es 2 Billionen, also das 200-fache, was aktuell immer noch für illegale Zwecke gebraucht wird.
Da müsste man dann die Relation vom gesamten Bargeld und den Bitcoin-Werten natürlich gegenüberstehen, um die Relation richtig einschätzen
zu können. Also in Prozent ist es definitiv höher mit Bargeld.
Okay. Die Deutsche Bank hat ja um eine Lizenz angesucht für einen Depotdienst. Und beim Projekt WorldCoin von ChatGPT von Sam Altman kann man auch mit Kryptos bezahlen. Das heißt, hier gibt es offenbar doch eine Annäherung der Old Economy, würde ich jetzt einmal sagen, zum Bitcoin. Andere Banken wiederum sagen Hände weg von Bitcoin. Da zählen auch sehr viele österreichische Banken dazu. Worauf glauben Sie, ist diese Skepsis der anderen Banken zurückzuführen?
Also der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, das, was man kennt, es ist immer schwierig, dass man das ändert. Aber auch hier sehe ich einfach wieder das Gesetz des Marktes. Die Nachfrage steigt. Die Leute wollen halt auch Bitcoin oder andere Kryptowerte kaufen. Und wenn ich das als Finanzdienstleister, als Bank nicht anbieten kann, dann gehen meine Kunden potenziell zum Mitbewerber. Und das sieht man jetzt sehr, sehr stark. Wir haben ja auch schon die ersten Banken, auch bekannte Banken, wie jetzt die Raiffeisen Bank zum Beispiel, die da mit Bitpanda arbeitet, um das anzubieten. Und das wird sich einfach konsolidieren.
Mhm. Sie haben schon angeschnitten, dass Bitcoin ein bisschen so wie das digitale Gold sein könnte. Beim Gold habe ich den Vorteil, ich habe etwas in der Hand. Es ist schön anzuschauen und ich kann vielleicht Schmuck draus machen und so weiter. Es gibt mehrere Varianten. Gold hat aber auch mehrere Nachteile. Es ist sehr energieintensiv in der Herstellung oder in der Gewinnung und es wirft keine Zinsen ab. Insofern gibt es ja durchaus Vergleiche mit dem Bitcoin, die gerechtfertigt sind, weil Bitcoin braucht sehr viel Energie und Bitcoin wirft keine Zinsen ab. Ist jetzt Bitcoin das Gold der Zukunft, das Eltern für ihre Kinder auf die Seite legen?
Also Sie haben schon richtig gesagt, es gibt bei beiden Vor- und Nachteile. Aus Bitcoin kann ich keinen Schmuck machen, das ist richtig. Ob das jetzt das Angreifen ein Vor- oder Nachteil ist, lasse ich mal dahingestellt. Weil wenn ich Gold transportieren will, ist es meistens schwierig. Sehr, sehr schwer, sehr sperrig. Ich kann es auch sehr schwer teilen. Das kann ich alles mit Bitcoin. Also Bitcoin ist ja ganz, ganz einfach teilbar auf Millicent-Beträge. Die kann ich schnell verschicken. Ich kann es überall mitnehmen. Es kostet, es hat gerade nicht mal ein Gramm. Es ist einfach nur Code auf der Blockchain. Und es ist, wie gesagt, einfach auch verfügbarer und transparenter. Also Gold, weiß jemand, wie viel Gold es wirklich auf der Welt gibt und wie viel Gold es vielleicht nochmal geben wird. Es gibt Meteoriten, die aus Gold bestehen. Vielleicht können wir die irgendwann mal auch wirklich nutzen und runterholen. Bitcoin ist wirklich beschränkt. Also hier weiß ich, das ist einfach das härteste Geld, das wir haben, weil ich es einfach nicht vermehren kann.
Aber man kann's, es kann deutlich weniger wert werden. Also der Kurs von Bitcoin ist ja sehr volatil. Das haben wir in den vergangenen Jahren ja auch gesehen. Man hat auch gesehen, dass rund um Bitcoin sich auch durchaus kriminelle Energie breitmachen kann. Die zweitgrößte Kryptobörse der USA ist pleite gegangen und dahinter gesteckt sind offenbar kriminelle Aktivitäten der Gründer. Also ganz abseits kann das natürlich nicht gesehen werden. Die Frage ist, wie kann man dieses System kontrollieren?
Also das Beispiel jetzt mit FTX, dieser Börse, das hat aus meiner Sicht überhaupt gar nichts mit Bitcoin oder der Blockchain-Technologie zu tun. Das war einfach ein Versagen der Aufsichtsbehörden. Wir reden auch nicht von den USA, wir reden von den Bahamas. Dass da Beamte geschmiert wurden und dass da Sachen abgegangen sind, die nicht legal waren, ist uns jetzt inzwischen allen bewusst. Ob das jetzt aber Bitcoin gewesen wären oder Aktien von irgendwelchen Firmen oder Energy Drinks, was die da verkauft hätten, das ist da, ist eigentlich nicht das Problem des Ganzen, sondern ist wirklich ein Problem mit der Regulatorik, die dort einfach nicht vorhanden war. Da haben wir jetzt sehr viele Fortschritte gemacht in den letzten 3-4 Jahren auf EU-Ebene, auf OECD-Ebene, auch Kryptoassets einer gewissen Gesetzeslage zu unterwerfen. Und ich glaube, das war jetzt auch das, was wirklich nötig war, dass wir in diese Richtung Massenadoption kommen, institutionelles Geld, die ersten Fonds darauf. Das war einfach vorher nicht möglich, weil der regulatorische Rahmen gefehlt hat.
Aber im Prinzip ist wenn ich sage Kryptowährung oder Bitcoin oder Ethereum oder wie die Dinge alle heißen, gibt es ja unterschiedliche Ausformungen. Der innere Wert ist ja eigentlich nicht gegeben. Ich könnte genauso sagen, tauschen wir doch Muscheln, oder?
Ja, wenn alle daran glauben, dass die Muscheln das sind, was wertvoll ist. Hier sehe ich auch wieder das Problem, man weiß nicht, wie viele Muscheln sind im Meer auch wirklich versteckt. Ich könnte jetzt auch genauso den Florian-Coin rausbringen und sagen, den kann man bei mir einlösen für eine Stunde meiner Zeit. Das ist vielleicht mehr wert irgendwann mal, als es jetzt ist, weil ich weniger Zeit habe, vielleicht aber auch nicht. Also im Endeffekt genauso wie jedes Asset, jedes Tauschmittel geht es darum, Wer glaubt denn dran? Und wenn eine große Masse an Mengen sagt, das hat Wert für mich, weil ich kann es eintauschen, ich kann mir jetzt ein Haus drum kaufen, essen und ein Dach über dem Kopf, ja, das kann ich mit Bitcoin inzwischen, weil so viele Leute dran glauben und ich diese Liquidität habe, dann hat es einen Wert.
Wir haben also die Volatilität, die haben Sie schon angesprochen, was mich noch interessieren würde, das heißt, wenn irgendwann das Interesse an Bitcoin versiegen würde, dann könnte der Wert ja auch schlagartig massiv sinken und dann könnte irgendwer sagen, ich kaufe jetzt über Florian Coins, die Sie aufgelegt haben.
Absolut.
Davon ist man nicht gefeit.
Davon ist man mit keinem Asset gefeit. Das kann bei Gold genauso passieren oder vielleicht wird es auch passieren. Das kann aber genauso auch mit dem Euro passieren. Wir sehen es ja auch jetzt, also wir haben es gesehen, auch mit Russland, der Rubel, der hat ja ordentlich gelitten unter den Entwicklungen. Weil es einfach Sanktionen gab. Ja, sowas kann immer passieren. Man immer sagt, wenn man sagt, ist das etwas wert, dann ist die Frage, was stelle ich gegenüber? Ja, der Euro ist ja auch nur eines von unendlich vielen Assets. Ich kann ja auch Immobilien gegenüberstellen, ich kann Gold gegenüberstellen, ich kann Aktien gegenüberstellen. Und dementsprechend entwickelt es sich für uns natürlich wichtig gegenüber dem Euro. Ja, und natürlich kann sich hier, wie bei jedem Asset, über Aktien, wie Immobilien, der Preis ändern.
Sie haben einen interessanten Punkt angesprochen zu Beginn unseres Gesprächs. Sie haben gesagt, das ist in meinem Kopf gespeichert. Was ist, wenn ich schlagartig entweder versterbe, was passieren kann, oder vielleicht auch dement werde oder einen Unfall habe und längere Zeit nicht ansprechbar bin, dann ist der Vermögenswert in meinem Kopf und nicht mehr verfügbar.
Ja, deswegen muss man da auch natürlich Vorsorge treffen. Das ist genauso, wenn ich einen Goldbarren im Garten vergrabe. Ja, wenn niemand davon weiß, dann wird er wahrscheinlich lange nicht gefunden werden. Bei Bitcoin oder bei vielen anderen Kryptoassets, die auf der Blockchain-Technologie basieren, ist es so, ich habe quasi einen privaten Schlüssel. Das ist wie ein Passwort, ein sehr, sehr langes, das mir Zugriff verleiht. Und das kann ich mir jetzt entweder merken, ja, tatsächlich, oder ich kann es mir natürlich auch irgendwo niederschreiben und aufbewahren. Und es gibt ja schon verschiedenste Möglichkeiten, wie man auch hier die Nachfolge sichert.
Ist klar. Sie haben ein Unternehmen, Sie verkaufen Software für Steuererklärungen aus Bitcoin. Was macht diese Software und wie werden Kryptos überhaupt in Österreich steuerlich behandelt?
Also ich starte mal mit der steuerlichen Behandlung. Mhm. Wir haben seit März 2022 die ökosoziale Steuerreform, die auch das erste Mal ein Steuergesetz für Kryptowährungen inkludiert. Und hier sagt es, alle Kryptoassets, die vor dem März 2021 gekauft worden sind, sogenanntes Altvermögen. Das heißt, sie sind einfach steuerfrei. Das heißt, wenn ich sie vor dem 1. März 2021 gekauft habe und nicht angerührt habe, dann bin ich steuerfrei. Egal, wie hoch der Bitcoin noch geht, diese sind ausgenommen.
Das heißt, wenn ich es wieder verkaufe, brauche ich keine Gewinnsteuer zahlen.
Genau so ist es. Für alles, was ich danach angeschafft habe, bin ich inzwischen jetzt in der Kapitalertragsteuer, also gleich wie Aktien oder andere Wertpapiere, 27,5% auf die Gewinne. Das heißt, sobald ich dann irgendwann meine Kryptoassets gegen Euro wieder tausche oder für mir vielleicht sogar Dienstleistungen, Waren darum kaufe, also ein Auto kaufe oder so, kann ich ja inzwischen auch schon direkt mit Bitcoin zahlen, muss ich auf die Gewinne, das heißt Veräußerungspreis minus Anschaffungskosten, zahlen. Solange ich aber im Kryptosystem bleibe, also sage ich mal, ich kaufe Bitcoin, ich tausche das gegen Ethereum, ja, mhm, und dann vielleicht irgendwann wieder zurück, solange ich das System nicht verlasse, bin ich noch nicht steuerpflichtig.
Okay, vielleicht für den Laien, der noch nie mit Kryptowährungen zu tun gehabt hat, wenn er sagt, ich möchte jetzt einen kleinen Teil von Bitcoin erwerben, was muss man da eigentlich machen?
Also grundsätzlich muss ich auf eine Börse gehen oder zu einem Broker. Das heißt, einen regulierten Finanzdienstleister, zumindest würde ich das empfehlen. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, wie man daran kommen soll. Aber wenn ich
wie kommt man zum regulierten Finanzdienstleister? Gibt es da eine Liste?
Eine App zum Beispiel. Was haben wir in Österreich zum Beispiel? Haben wir Bitpanda, ist wahrscheinlich der bekannteste. Wir haben Coinfinity, wir haben 21 Bitcoin, die alle es erlauben, dass man Kryptoassets, Bitcoin und auch andere Assets kaufen kann. Lade ich meine App runter, melde mich an, muss meine Identität natürlich preisgeben, ist wie bei einer Bank, also ist auch eine gewisse Sicherheit dahinter und kann die dort kaufen und idealerweise aber nicht dort liegen lassen, sondern es gibt dann eben auch Offline-Speicherungen, da kann man sich vorstellen wie ein Tresor für seine Kryptoassets, denn solange sie bei einer Börse oder bei einem Broker liegen, habe ich natürlich nicht die Kontrolle drüber.
Mhm. Das heißt, ich müsste mir das herunterladen und könnte das auf meinem Rechner, auf meinem eigenen Rechner speichern?
Auf dem Rechner, auf einem USB-Stick, auf einer Karte. Grundsätzlich brauche ich eben genau nur diesen privaten Schlüssel. Und mhm, das kann ich auch auf ein Blatt Papier schreiben, wenn es wirklich ist. Ist vielleicht nicht zu empfehlen, weil das könnte mhm, irgendwann mal nicht mehr lesbar sein. Und was ich auf jeden Fall auch jedem mitgeben will, ist die Dokumentation auch auf jeden Fall zu haben. Und das ist eigentlich das, warum wir auch unsere Firma gegründet haben. Ich habe damals 2015 angefangen und ich musste dann meine Steuererklärung machen und das ganze Vergangenheit aufzuarbeiten, war sehr, sehr kompliziert. Wir sammeln quasi die Daten von allen Börsen, von auch der Offline-Speicherung, standardisieren das Ganze auf eine Dokumentation, eine Historie und berechnen darauf dann auch die potenzielle Steuerlast.
Okay, und wenn ich jetzt zum Unternehmer bin und gleichzeitig aber auch Bitcoin kaufe und verkaufe, kann ich dann die gesamte Steuererklärung mit Ihrer Software abwickeln?
Natürlich.
Das heißt, Sie sind nicht nur für die digitale Welt, sondern auch für die analoge Welt geeignet.
Für Privatpersonen, für Unternehmen, sogar für das Finanzamt, also auch die Behörden arbeiten inzwischen in unserer Software, weil es natürlich auch plausibilisieren müssen, ob die Einkommensteuererklärung dann auch stimmt.
Wie kommt man auf die Idee, so ein Unternehmen zu gründen?
Ich glaube, da muss einiges zusammenkommen. Ich bin selbst aus der Softwareentwicklungsschiene, also habe Softwareentwicklung studiert, war dann mit 4 Jahre lang bei KPMG, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und dann 2015 selbst über das Thema gestolpert und hatte dann eben das Problem, dass ich meine Steuern zahlen musste, aber keine Ahnung hatte, wie ich das Ganze berechne. Und mir konnte auch damals 2017 kein Steuerberater helfen, mir konnte das Finanzamt nicht helfen. Also war dann auch meine technische Ader so, du musst eine Software schreiben, die das automatisiert.
Also Sie haben praktisch das Produkt, das Sie gebraucht haben, dann selbst erfunden.
Genau, und ich bin auch der schlimmste Kunde.
wo vertreiben Sie Ihre Software? Ist das für Österreich speziell oder wie kann man sich das vorstellen?
Aktuell in 10 Ländern. Es ist natürlich immer spezifisch für das jeweilige Land, weil das die Steuerregulatorik in jeder Jurisdiktion anders ist. Wir sind in Deutschland sehr, sehr stark vertreten, ist natürlich auch einfach 10-mal so großer Markt wie Österreich. Aber grundsätzlich noch sehr, sehr stark im Dachraum, inzwischen aber auch USA, Großbritannien, Italien, Frankreich, Spanien und es kommt jedes Jahr so, kommen 2, 3 Länder dazu.
Und Sie sitzen in der Tabakfabrik, haben dort rund 30 Beschäftigte. Welche Leute arbeiten da bei Ihnen?
großteils wirklich Softwareentwicklung, Produktmanagement. Also ich würde sagen, 75% unserer Belegschaft sind wirklich Techniker, die sich sehr, sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigen. Dann natürlich alles administrative Marketing. Ich muss sagen, was alle vereint, ist so auch diese intrinsische Glauben und Motivation an das Thema. Mhm. Wir haben wirklich Leute aus allen unterschiedlichen Bereichen, die dann irgendwie über genau das Thema Kryptoassets zu uns gefunden haben und da jetzt natürlich auch das Hobby ein bisschen beruflich leben. Okay.
Herr Wimmer, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Gespräch. Danke für die Informationen über Bitcoin und andere Kryptoassets. Ich wünsche Ihnen für Ihre Firma alles Gute. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Ihnen möchte ich mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von Geld und Leben wieder dabei sind.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.